Herzlich willkommen zu Senkrecht Starte, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Mondraumstation der NASA. Viel Spaß! Ihr habt euch ein Video über die geplante Raumstation um den Mond gewünscht und so kommt hier mein kurzer Überblick zum Lunar Orbital Platform Gateway oder kurz LOPG. Wörtlich übersetzt also das Mondorbit-Plattform-Tor. Das Wort Gateway soll unterstreichen, dass dieser neue Außenposten als Startpunkt für eine Vielzahl von Missionen zum Mond dienen soll und eventuell später als Ausgangspunkt für Missionen zum Mars. Das Lunar Orbital Platform Gateway oder kurz Gateway ist Teil des Artemis-Programms. Artemis ist in der griechischen Mythologie die Göttin des Mondes und die Zwillingsschwester von Apollon, der Namensgeber des Apollo-Programms. Das Artemis-Programm der NASA soll bis 2024 die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond bringen. Und hier haben wir schon den ersten Punkt, warum das Gateway ziemlich umstritten ist. Für eine schnelle Rückkehr auf den Mond ist das Gateway nicht unbedingt notwendig. Es stellt sogar eine Verkomplizierung der Mission dar. Dafür, dass Gateway eine Vielzahl von neuen Technologien und Systemen benötigt werden und aktuell nicht sichergestellt werden konnte, dass diese Technologien bis 2024 einsatzbereit sind, wurde gerade dieses Jahr von der NASA beschlossen, die Mondlandung 2024 ohne die Gateway-Infrastruktur durchzuführen. Wie vieles bei der NASA hat das vermutlich politische Gründe. Die NASA muss ihre Programme durch die Politik finanzieren. Mit 2024 wäre die nächste Mondlandung gerade noch in der nächsten US-Legislaturperiode. Wenn jetzt absehbar wäre, dass sie in die darauffolgende Legislaturperiode rutscht, wäre eine Finanzierung durch die nächste US-Regierung vermutlich deutlich schwieriger. Dennoch hat die NASA ihre Gateway-Pläne bekräftigt. Unabhängig von der ersten Mondlandung wird es das Gateway geben. Wir halten also fest, die nächste Mondlandung wird ohne Gateway durchgeführt und der Aufbau der Station wird dann vermutlich 2026 losgehen. Das Gateway soll wieder eine internationale Kooperation werden. So sollen neben der NASA auch die europäische ESA, die russische Roskosmos, die kanadische CSA und die japanische JAXA an ihrem Aufbau beteiligt sein. Sie wird jedoch deutlich kleiner ausfallen als die ISS. In der geplanten Endausbaustufe soll das bewohnbare Volumen 125 Kubikmeter erreichen, was so in etwa einer 50 Quadratmeter Wohnung entspricht. Entgegen der über 915 Kubikmeter der ISS. Wenn du mehr über die ISS erfahren möchtest, dann schau gerne mein Video zu dem Thema, das verlinke ich dir hier. Die NASA spricht auch vom Gateway als das Service Module, ähnlich zum Service Module während des Apollo-Programms. Mit dem Unterschied, dass es wiederverwendbar ist und über einen langen Zeitraum einen guten Zugang zur Mondoberfläche ermöglichen soll. So sollen nicht nur Astronauten von hier zum Mond aufbrechen, sondern auch ferngesteuerte Sonden, die mit Proben wieder zurück zum Gateway kommen können. Und das ohne, dass Astronauten auf die Mondoberfläche müssen. Das erhöht dann natürlich den wissenschaftlichen Nutzen bei gleichzeitig reduzierten Kosten. Auffällig ist der geplante Orbit des Gateways. Die Station wird sich auf einem stark elliptischen Orbit in Nord-Süd-Richtung um den Mond bewegen. Dieser Orbit wird dann senkrecht zur Erde stehen und so permanent Funkkontakt mit der Erde halten können. Dabei wird der Mondnächste Punkt etwa 3000 Kilometer über dem Nordpol liegen, während der Mondfernste Punkt 70.000 Kilometer über dem Südpol liegt. Das verbessert die Kommunikation mit geplanten Missionen am Südpol, da das Gateway dann natürlich deutlich mehr Zeit in Sichtlinie mit dem Südpol verbringt. Insgesamt wird so ein Umlauf etwa 7 Tage dauern und die Crew weiter von der Erde entfernen, als sie ein Mensch von der Erde entfernt war. Bisheriger Rekordhalter ist da übrigens die Crew von Apollo 13 mit ihrer freien Rückkehrbahn um den Mond herum. Mein Video zum Apollo 13 Thema findest du hier. Warum sind der Südpol bzw. die Pole im Allgemeinen so interessant? Naja, erst im Jahr 2009 wurde hier an dem Grund von tiefen Kratern im ewigen Sonnenschatten beträchtliche Mengen Wassereis entdeckt. Die Rede ist von einer Menge größer als der im Bodensee. Und das ist immerhin unser größtes Trinkwasserreservoir in Europa. Dieses Eis könnte für die Versorgung von Missionen mit Wasser und später sogar zur Treibstoffherstellung verwendet werden. Es ist klar, dass man das unbedingt weiter erforschen möchte. Da das Apollo Service Module auf einer äquatorialen Bahn um den Mond gekreist ist, waren die Apollo-Missionen auf Landestellen in Äquatornähe limitiert. Durch den senkrechten Orbit des Gateways sind Forschungsmissionen zu einer Vielzahl von Landestellen denkbar, nicht nur zu den Polregionen. Der gewählte Orbit ist aber eigentlich deutlich komplizierter, als das jetzt aus dem Mondbezugssystem scheinen mag. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mond sich ja um die Erde dreht und dabei immer die gleiche Seite der Erde zuwendet. Das heißt, der Mond dreht sich aus Sicht der Erde auf seinem Weg um die Erde einmal um sich selbst. Die Bezeichnung für so einen Orbit, wie ihn viele Monde zu ihrem Planeten haben, nennt sich übrigens gebundene Rotation. Im Englischen noch etwas cooler mit Tidal Locking. Damit das Gateway permanent Funkkontakt zur Erde halten kann, muss sich der Orbit auch mit dem Mond mitdrehen, sonst wäre das Gateway ja teilweise vom Mond verdeckt. Der gewählte Orbit, das Fachwort ist übrigens nahezu rechtliniger Halo-Orbit, ist relativ stabil. Dennoch benötigt er regelmäßig Kurskorrekturen. Deswegen hat das Gateway auch einen solarelektrischen Ionenantrieb dabei. Das Gateway besteht ähnlich wie die ISS aus einer Vielzahl von Modulen. Es wird aber deutlich kleiner ausfallen als die ISS und auch nicht permanent besetzt sein. Das erste Modul wird das Power and Propulsion Element sein, kurz PPE oder PPE. Auf Deutsch das Energie- und Antriebselement. Es verfügt über Solarpaneele und Ionentriebwerke, die die Station auf ihrem Orbit halten bzw. auch den Orbit anpassen können. Sowohl das Ionentriebwerk als auch das gesamte Modul wird zu einem Fixpreis von 375 Millionen Dollar von Maxar entwickelt und gebaut. Wie Ionentriebwerke funktionieren, die zum Beispiel auch die Starlink-Satelliten von SpaceX antreiben, erkläre ich in dem Video hier. Neben dem Ionenantrieb wird das PPE auch über einen konventionellen Raketenantrieb mit hypergolem Treibstoffsystem verfügen. Als weiteres Modul haben wir den Habitation and Logistics Outpost, kurz HALO. Das HALO ist übersetzt ein Behausungs- und Logistik-Vorposten. Es ist also wie eine Miniaturraumstation in sich selbst und soll zusammen mit einer Orion-Kapsel die Lebenserhaltung für 4 Astronauten für mindestens 30 Tage ermöglichen können. Das HALO wird von Northrop Grumman gebaut und basiert auf den Cygnus-Raumtransportern, die zur Frachtversorgung der ISS eingesetzt wurden. Entgegen früherer Pläne ist aktuell vorgesehen, das PPE zusammen mit dem HALO vormontiert zu starten. Aktuell würde das für eine Falcon Heavy als Transportrakete sprechen. Der europäische Beitrag für das Gateway wird ein Modul mit dem schönen Namen Esprit. Das steht für den etwas sperrigen Namen European System Providing Refueling Infrastructure in Telecommunications. Esprit. Also das europäische System für die Bereitstellung für Wiederbetankung, Infrastruktur und Telekommunikation. Bleiben wir lieber bei Esprit. Neben den Wiederbetankungsfunktionen des PPEs verfügt Esprit über ein kleines Science Airlock, also eine Luftschleuse für externe Experimente an Gateway. Außerdem erlaubt Esprit Telekommunikation mit Funkstationen auf der Mondoberfläche. Das waren jetzt die Komponenten, aus denen das Gateway definitiv bestehen wird. Die Entwicklung der Station und der Module ist aber noch in der Entwicklung und so sind die folgenden Module vermutlich früher oder später anzupassen. Da wäre das International Habitation Module, IHAB. In Zusammenarbeit von ESA und der japanischen JAXA soll ein zusätzlicher Wohnraum zum HALO bereitgestellt werden. Vermutlich auf Basis des japanischen HDV. Dann wäre da noch das Gateway Airlock Module. Das soll EVAs, also Außeneinsätze ermöglichen und würde den Undockport für ein zukünftiges Deep Space Transport System bereitstellen. Das Deep Space Transport System soll Menschen zu nahen Asteroiden und in den späten 30er Jahren mal zum Mars bringen. Das ist aber noch ein Konzept und bei der Geschwindigkeit, die die Kommerzialisierung gerade in die Raumfahrt bringt, könnte ich mir vorstellen, dass das Konzept verworfen wird oder zumindest stark angepasst. Da die Station über lange Zeiträume nicht besetzt wäre und die Wartung von der Erde aus erfolgen müsste, wird Robotik und Fernsteuerung für das Gateway vermutlich eine große Rolle spielen. Kanada soll wie schon beim Space Shuttle und der ISS einen Roboterarm beisteuern. Vermutlich dann den Canard Arm 3. Der würde dann mit der ersten Versorgungsmission zum Gateway gestartet. Die Versorgung der Station mit Fracht soll durch private Anbieter sichergestellt werden. Gerade hat SpaceX einen Vertrag für die Versorgung des Gateways mit kritischer Fracht sowie dem Transport von Experimenten und allgemeiner Versorgung des Gateways gewonnen. Für diese Aufgabe wird SpaceX ein neues Raumschiff, den Dragon XL, entwickeln. Der Dragon XL wird dann mit einer Falcon Heavy gestartet und soll mehr als 5 Tonnen Fracht zum Gateway bringen können. Der Dragon XL ist für den reinen Raumflug ausgelegt und wird nicht wiederverwendbar sein. Ich persönlich würde mich sehr freuen, die Falcon Heavy mit ihren 2 Boostern dann öfter fliegen zu sehen. Es ist etwas ruhig geworden um die Schwerlastrakete von SpaceX. Aber diesen Sommer steht endlich wieder ein Falcon Heavy Start an. Das kündige ich dir natürlich an, also unbedingt den Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Das Gateway ist vermutlich eines der umstrittensten Projekte der NASA. Das liegt zum einen daran, dass der Weg über das Gateway zum Mond sowohl energetisch als auch zeitlich ein Umweg zur Mondoberfläche ist und die Mission natürlich auch komplizierter macht. Man kann sich auch fragen, warum nicht direkt an einer Mondbasis auf der Oberfläche gearbeitet wird. Man muss aber auch sagen, es ist definitiv eine andere Herausforderung, so eine Station zu konstruieren, zu bauen und zu versorgen als die internationale Raumstation, die ISS. Der Mond ist fast 1000-mal so weit entfernt wie die ISS. Dazu ist die ISS durch die Magnetosphäre noch ziemlich gut vor Strahlung geschützt. Alles Probleme, die man mit dem Gateway erforschen und hoffentlich lösen kann. Ich persönlich finde die Vorstellung einer Raumstation in einem Mondorbit aber unheimlich spannend. Ich kann aber auch die Stimmen verstehen, die sich fragen, was nach Apollo in den 70er Jahren so spannend daran sein soll, nur erneut in einem Mondorbit zu sein. Dennoch, alle Probleme, die das Lunar Orbital Platform Gateway löst, wären Probleme, die Marsreisende vorab lösen müssten. Mit dem Unterschied, dass die Marsreisenden bei einem Fehler nicht so schnell wieder auf der Erde sind, wie wenn sie vom Gateway kommen. Ich persönlich finde auch die internationale Kooperation in der Raumfahrt sehr wichtig und hoffe, dass sie als Beispiel dafür dient, dass wir uns im Weltraum nicht die Köpfe einschlagen müssen. Das ist vielleicht etwas naiv, aber ich würde mir wünschen, dass wir uns unabhängig von Herkunft und Sozialisation als Spezies, die zu den Sternen aufbricht, versteht. Wir sind alles Menschen und vom Mond sieht man keine Grenzen, sondern nur eine zerbrechliche kleine blaue Murmel, die da im Raum schwebt. Nichtsdestotrotz, wenn SpaceX sein Starship annähernd so schnell einsatzbereit hat wie geplant, würden ganz andere Start- und Unterbringungskapazitäten bereitstehen. Und die Frage ist, ob, wenn Elon Musk einen japanischen Milliardär um den Mond schießen kann, noch jemand im amerikanischen Kongress dafür motiviert werden kann, für etwas Ähnliches ein Vielfaches zu bezahlen, wie SpaceX das tut. Aber da wären wir bei dem Thema NASA und die Politik. Wenn du diese und andere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.